Herzlich willkommen zu unserem Podcast über den Perversdorfer Heurigen und Hotel. In dieser ersten Episode über den Betrieb wollen wir einen Einblick hinter die Kulissen werfen und die Geschichte dieses einzigartigen Betriebes erzählen.
Wir sind die Anja und die Mariella und im Zuge unseres Schulprojekts dürfen wir heute einen kurzen Einblick nehmen in meinen Familienbetrieb.
Der Perversdorfer Heuriger hat eine lange und bewegte Geschichte. Wir haben die Inhaber Isabella und Gernot Bauer, wie ebenso Oma Gertrude und Opa Georg, eingeladen, um uns ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Beginnen wir mal mit den Anfängen. Wie ist bei euch alles entstanden?
Entstanden ist das Ganze 2012. Da haben wir den Betrieb übernommen und gleich damit begonnen, den neu zu gestalten bzw. umzubauen.
Wir haben da eigentlich einen lang gehegten Traum meines Vaters von Opa Georg umgesetzt, dass das Gasthaus nach hinten verlegt wird, zur Südseite, zum Teich. Und ein Betrieb wird, das waren vorher zwei, das war ein Wirtshaus mit Pensionszimmer und ein Heurigen, der am Wochenende offen war. Und das haben wir dann eigentlich mit einem groß angelegten Umbau, mit einem Wert von 3 Wochen vom Jahresumsatz, dann zusammengelegt und glaubt, wir machen das also ein bisschen einfacher und besser für uns.
Es war professionell begleitet mit einem Gastronomieplaner oder Architekten der Firma Wögerer, damit das Ganze gleich Hand und Fuß hat von Anfang an, damit mit den Vorschriften und Normen und derlei Dinge keine Probleme gibt seitens der Behörde. Es war ein wichtiger Punkt, dass wir sich diesmal nicht nur einen Baumeister geholt haben, sondern auch einen Profi in die Richtung.
Der jetzt bei der Baukostenüberschreitung zur Seite steht.
Ja, gut.
Okay. Das war das Erste, was wir gelernt haben, am Übernehmen. Das haben wir mein Vater eigentlich schon immer gesagt, wenn du was Altes umbaust, Baukosten mal 1,5, dann bist du dort, wo du hinkommst. Das war eigentlich bis jetzt bei jeder Baustelle so. Weil wir haben laufend umgebaut. Wir haben zuerst einen Großumbau gemacht, dann haben wir noch die letzte Stube hergerichtet. Jetzt vor 2 Jahren haben wir noch die ganzen Zimmer renoviert. Und dazwischen laufen kleinere Projekte.
Ja, barrierefreies Zimmer.
In der Knecht gestalten, den Garten machen, Riesenmarkise machen. In Corona sind wir nicht stillgestanden, also es war immer was zum Tun, zum Investieren.
Welche Visionen hattet ihr, als ihr beschlossen habt, den Betrieb weiterzuführen?
Ja, ich war mal grundsätzlich Quereinsteiger, das heißt, ich habe HTL für EDV und Organisation gemacht in St. Pölten. Habe aber dann die Liebe hat mich dann zur Gastronomie gebracht. Und ja, Vision war an und für sich schon mal, dass wir diese beiden getrennten Betriebe zusammenlegen. Auf die Südseite des Hauses, was natürlich vom Licht einfach und vom Garten her angenehmer ist. Und außerdem war da der Teich. Eine weitere Vision war, dass wir die Abläufe optimieren und dass wir es uns eventuell einfacher gestalten.
Dass das Ganze einfacher wird, dass ein bisschen, also eben, dass die Abläufe besser werden, dass das nicht mehr 2 getrennte Sachen sind, was man getrennt bearbeiten muss, gerade am Wochenende, weil das natürlich ressourcengebunden wird, was man auf der anderen Seite brauchen und können. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist der Betrieb eigentlich, wo wir haben früher gehabt, eine fixe Kölnerin und eine Teilzeitstubendame zu Köpfe haben wir bis zu 20, 25, Vollzeitäquivalent haben wir im Schnitt 11 bis 12 Leute. Und also nicht 100-Stunden-Job explodiert. Also es hat sich, bei Vision hat sich ein bisschen gedreht. Es ist eigentlich relativ arbeitsintensiv geworden und relativ eine größere Struktur. Also mit dem haben wir lernen müssen zu wachsen. Also wir haben wirklich von null auf viel. Also null auf viel ist auch verkehrt. Wir sind eigentlich stetig gewachsen und größer geworden, aber wir haben eigentlich lernen müssen, dass wir nicht mehr so ein kleiner Familienbetrieb sein, wo halt einfach alles so rennt, sondern dass man einfach wirklich organisieren muss, dass für Mitarbeiter andere Aufgaben bedeuten. Und ja, also die Vision ist ein bisschen explodiert, muss man sagen.
Und was treibt euch denn noch bis heute an, das weiterzuführen?
Die Kredite.
Die Finanzierung unserer Vision.
Ja, ja, ich bin damit groß geworden. Ich bin ja schon, seit ich klein bin, immer im Wirtshaus gewesen. Sicher, man hat auch in unseren Dingen Momente, wo man sich über den Aufstieg denkt, okay, warum tue ich das eigentlich, warum tue ich mir das an? Besonders in der Mitarbeiterführung kommen die Momente von Jahr zu Jahr mehr. Aber es ist, ja, ich bin zu gewohnt, ich bin zu groß geworden. Und ich kann mir, glaube ich, eigentlich nicht viel anders vorstellen. Also, wenn es anders war, dann vielleicht, dass man sagt, okay, man macht es vielleicht wieder ein bisschen kleiner, wenn die nächste Generation das so nicht will oder wenn halt die Zeiten nicht mehr so sind. Aber ganz aufhören stellen wir für mich selber auch schwer vor. Also, das ist schon vielleicht ein bisschen eine Gewohnheit auch, was einen treibt. Mhm. Und die große Vision war eigentlich schon, dass wir wollten schon mal das erste Haus am Platz werden. Wir sind ja nicht am Marktplatz, aber.
Ja, mein Antrieb und meine Vision war auf jeden Fall, das erste Haus am Platz zu sein. Und das ist uns auch, glaube ich, relativ gut gelungen.
Wir wissen ja, jeder Unternehmer kennt Höhen und Tiefen. Was war für euch das schönste und das schlimmste Erlebnis?
Wir haben sehr viele schöne und schlimme Erlebnisse gesammelt. Ein Erlebnis, was extrem schön war, das war, wie der Wintergarten das Glas aufgekommen ist. Weil wir da Glas durchgemacht haben beim Umbauen, das war auf jeden Fall sehr angenehm, sehr hell, das hat super passt. Und die großen Schiebetieren, die wir eingesetzt haben, das war wirklich klasse. Aber da waren wir ein Teil von der großen Baustelle fertig.
Für mich ist immer schön, wenn das rauskommt, was ich mir visuell vorstelle bei den Baustellen. Ich bin nämlich immer ein bisschen schwierig mit Stoffen und Farben. Das macht mir schön. So ein persönlich schönstes Erlebnis war, wie ein Stammkunde, ein Firmenkunde gesagt hat, der hat die Firma gewechselt, ist zurückgekommen zur Firma und ich habe begrüßt und habe mich gefreut zu gehen. Freut mich, dass sie wieder da sind, dass sie zurück sind zur Firma und der hat mir zu mir gesagt, dass wir Mietergrund sind, dass er zurück ist zur Firma, weil es ihm bei uns so gefällt, wenn er bei uns schläft, weil er mir einfach die anonyme Stadthotels schon richtig genervt haben. Und er hat gesagt, wir waren da Mietergrund und das hat mir halt einfach das Herz erwärmt, dass die Leute das halt auch spüren, das Gefühl, was mir ihnen vermitteln will. Das schlimmste Erlebnis war für mich eigentlich, wie an einem Tag 3 Mitarbeiter gekündigt haben. Das ist immer so, ich habe das so gemerkt mit den Jahren, was wir jetzt schon machen, dass meistens so mit dem Urlaub meistens auch wechseln, dass die dann vor dem Urlaub sagen, ah, ich komme eigentlich nach dem Urlaub nicht mehr, wobei das mit den Kündigungsregeln jetzt eh schwerer geworden ist. Aber da war schon mal ein Tag dabei, da haben innerhalb von der Wochen vorher 3 gesagt, sie hören auf und da bin ich schon da gestanden, da waren die Augen feucht und die Nerven am Boden und da haben wir schon gedacht, wie soll das jetzt werden nachher. Da habe ich Corona, glaube ich, nicht so schlimm empfunden wie dem Moment, wenn man gedacht habe, wie soll das jetzt alles weitergehen. Das sind schon so Momente, wo es mich schon immer schwer treffen, wenn man dachte, das ganze Verfahren wieder und da waren es halt wirklich in jeder Abteilung wer und da zweifelst dann schon dich selber, wo du denkst, du gibst alles für die Leute und tust und dann hast du wieder so eine Welle, wo, ich meine, es sind auch viel persönliche Sachen, dass sie die weiterentwickeln oder halt die Großeltern sie daheim brauchen und so, aber es tut dann einfach, es macht schon was mit was, dass das so in Wellen kommt und man das immer wieder von vorne anfängt. Das sind für mich so Momente, wo es mir schon schwer tut, ja.
Ja, wir haben ja erst lernen müssen, dass wir vom Personal auch schon deutlich abhängiger sind als wie früher. Ne?
Ja,
genau. Du hast halt einfach gesagt, okay, dann macht man jetzt selber ein bisschen mehr oder so, aber das geht jetzt einfach nicht mehr. Und für mich war noch ein schlimmes Ereignis, sonderbarerweise war, wie wir umgebaut gehabt haben und aufgespürt haben, weil da haben wir gedacht, okay, jetzt rennt das so als kleiner Familienbetrieb voll optimal weiter, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für andere Dinge. Also ist genau das Gegenteil passiert.
Ja.
Also es war fordernd bis jetzt.
Ihr habt ja gerade Corona angesprochen. Wie war die Zeit für euch im Betrieb und generell?
Für mich war Corona super, weil ich habe praktisch wieder mehr EDV-Tätigkeit machen können und meine Kunden einige Projekte aufholen oder abschließen, die was mir sonst, wo mir sonst das Wirtshaus mehr in Anspruch genommen hat oder die Gastronomie. Und sonst war es, ja, ungewohnt komisch, sehr anstrengend war es Maskentragen, wie man dann wieder ausspielen hat dürfen. Das war das Allerschlimmste.
Also ich war ehrlich gesagt, die erste Zeit war ein bisschen naiv. Ich dachte, das dauert jetzt 2-3 Wochen, dann sperren wir auf. Dass das dann so lange dauert und dass wir eigentlich schon vorzeitig zugesperrt haben, weil wir einfach wirklich keine Gäste mehr gehabt haben, weil wir haben wirklich 300 Reservierungen gehabt und dann sind wir am Sonntag, haben wir gesagt, okay, wir warten bis um 10 nach 12 Uhr, dann fangen wir an zum Zusammenraum und wir haben um 12 Uhr angefangen und wir waren um 2 fertig und bis dahin haben wir keinen Gast gesehen. Obwohl das Zusperren eigentlich erst 3 Tage später gewesen war. Und das war wirklich, da haben wir gedacht, puh, das wird jetzt, und da haben wir ja so 2-3 Wochen und ich weiß nicht, wie wir da Sonntagnachmittag im Garten gesessen sind, im Frühling und so, sind wir jetzt gespannt, was kommt. Und dass das dann so lange dauert, wir haben die Zeit gut genützt, wir haben den Dachboden zusammengeräumt, wir haben ein bisschen was aufgearbeitet, wir haben immer Gäste gehabt, Zimmergäste, also die Zimmer waren immer belegt, weil die haben ja dürfen und das waren auch so Leute, die eine Baustelle fertig haben machen müssen, das hat mental voll geholfen, dass du einfach das Gefühl hast, das tut sich was. Wir haben anfangs nichts zum Anhören gehabt, dann haben wir doch angefangen, dass die, weil die Schweine immer größer geworden sind und der Kühlraum nicht leer, jetzt, weil wir das gar nicht essen können, jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen doch eine Abholung. Von dem her war es mental super zum Durchstehen. Wir haben ein paar Quarantänen ausgeholt. Es war eigentlich finanziell ein super Jahr. die ganzen Corona-Zahlungen und durch die Kurzarbeit wenigen Personalkosten, das Einzige, was sich aufgeschaut hat, war der Urlaub, haben wir es eigentlich finanziell extrem gut überstanden. Wir haben dann auch eigentlich genug die Markisen finanzieren können, die, was wir eigentlich nur nicht so geplant gehabt haben, die haben wir dann mit dem Corona-Geld finanziert. Also finanziell haben wir es echt super überdacht und mental war es eigentlich auch. Also als kleiner Familienbetrieb ist es schön gegangen. Also wir dürfen nicht jammern drüber. Betriebswirtschaftlich. Hm. Persönlich war es einfach eine wirde Zeit für alle.
Ja, das. Aber wir waren alle beschäftigt, also von dem. Ja.
So, es war von fast zu kurz, man hat sich so viel vorgenommen, so ein paar Tage nicht geschafft.
Ja, man hat sich dann angepasst. Also
ja. Wir haben so also Sachen überlebt, wie das zum Beispiel Sonntag war Abholung und am Samstag haben wir geheißen, wir müssen in Quarantäne, wo wir dann wirklich Listen geschrieben haben und wir haben vorgerichtet und sind um 10 Uhr aus dem Betrieb rausgegangen und auf der anderen Seite sind die Mitarbeiter reingegangen, dass wir halt sie nicht treffen und haben dann einfach das weitergemacht und haben halt dann vielleicht noch angerufen, wenn sie eine Kleinigkeit nicht gewusst haben. Also wir haben schon viel gelernt, was alles möglich ist. Oder ja, das hat man halt lernen müssen, oder dass halt einfach wirklich Feiern bestellt waren und die haben angerufen davor, wir haben Corona, wir dürfen nicht, die ganze Feier ist angesagt. Das hätte es jetzt früher nie gegeben. Es hat sich das Bewusstsein von den Leuten, früher hätte keiner Feier angesagt. Jetzt ist dann schon das Anrufen und sagen, wir sind krank und die Feier finden nicht statt. Wo es da so, kannst du da nichts, keine finanzielle Entschädigung verlangen, aber das hätte es früher nicht gemacht. Das heutzutage macht man das halt. Das hat das Bewusstsein von den Leuten schon geändert. Ja.
Ein besonderes Augenmerk legen wir ja auf die verschiedenen Generationen, die im Betrieb arbeiten. Und deswegen haben wir jetzt Oma Gerti und Opa Georg da. Wie ist der Heurige entstanden und wie hat er sich über die Jahre mit euch verändert?
Was entstanden ist, kann man nur schwer sagen, weil 1660 sind die ersten Aufzeichnungen. Da war zufällig auch Herr Resch am Haus. Der Heurige ist entstanden, es war ein kleines Wirtshaus da, also damals und vor dem Krieg war schon relativ modern, da war ein Frühwerksunternehmen dabei, also praktisch Milchschwein und so. Im Krieg ist es dann weggekommen, weil die Lastwagen sind eingezogen worden. Es war dann ein kleines Wirtshaus wieder, ziemlich klein halt. Es war zwar ein Vierkanthof und
Landwirtschaft dabei.
Mit Landwirtschaft. 1982 war die Idee, dass wir einen Heurigen machen, weil das Gasthaus war ein bisschen zu klein zum Leben. Jetzt haben wir den Heurigen gemacht, das ist auf der anderen Seite südseitig und das war Sonnenseite. Hat sich weiterentwickelt, alle paar Jahre ein bisschen umgebaut, ein bisschen größer gemacht, den Teich hinten gemacht. Also ist ein schöner Freizeitdings hinten, also mit Teich und den Heurigen. 1900 Dann haben wir den Saustier verlegt praktisch und erweitert. 2011 ist dann wieder neu gebaut worden, der Heurige, also renoviert, total saniert und der Wintergarten dazu. Und das war es eigentlich.
Wie bist du zu dem Haus gekommen und wie hast du das Ganze miterlebt?
Sagen wir so, ich habe Schneiderin gelernt. Und habe immer gesagt, Koch und König ist der dümmste Beruf, was es gibt. Weil da musst du immer dann arbeiten, wenn die anderen Leute nichts tun. Dann habe ich in Schule kennengelernt und habe genau auf ein Wirtshaus gehört. ja, es war natürlich eine Umstellung. Normal haben wir am 4. Nachmittag dahinter schon wieder vom Sitzen. Seit ich im Wirtshaus bin, ist mir das nicht mehr passiert, weil ich nicht mehr zum Sitzen komme. Und ja, da, wie ich eingeheiratet habe, war es halt ein kleines Wirtshaus. Und dann hat der Georg gesagt, er ist Versicherung gefahren und hat gesagt, das Wirtshaus muss so viel tragen, dass wir beide daheim bleiben können. Dann haben wir ihm die Idee gehabt mit Heurigen. Dort war eigentlich überall die Generation der Trend zum Heurigen und das hat voll super gepasst, weil wir haben selber Schweine, wir haben Hühner, das haben wir halt dann selber vermarktet. Und mit den Fremdenzimmer dazu hat das eigentlich super gepasst. Und dann ist Gott sei Dank die Tochter gekommen und die hat das übernommen und wieder erweitert. Und so sind wir eigentlich, ja, hat sich das super ergeben. Wir haben nicht kämpfen darum gebraucht, dass wir weiter tut, sondern wir haben auch nicht immer gejammert, es ist viel Arbeit. Wir haben es einfach immer gern gemacht. Und dann hast du auch wenn der was weitermacht. Was natürlich immer so, dass du dann sagst, das bringt nichts, die fülle Arbeitszeit, dann geht das nicht. Und so ist diese Bälle im Eingestehen und passt gut. Und ich glaube, Marielle wird es wieder machen.
Wie war das früher, wie ihr es im Betrieb selber gemacht habt, im Vergleich zu jetzt?
Es war ein bisschen schwieriger, weil Kinder waren da, das hast du alles versorgen müssen, das hat passt, wir haben viel gearbeitet, Millionen gemacht und okay, jetzt haben wir eine Pension, jetzt bin ich am Rückweg, also von einem Millionär zum Abwäscher.
Was ich eigentlich schön gefunden habe am Wirtshaus, weil man kommt zwar nicht viel fort, aber wir haben selber Fremdenzimmer gehabt und durch das haben wir, das sind große Firmen und da ist eigentlich die ganze Welt gekommen und dann haben wir einen Bezug zu der ganzen Welt, da waren im Ende da monatelang. Und dann spürt man einfach, wie die leben, wie die essen wollen und ja, es ist eigentlich, Wirtshaus haben ist eigentlich was Schönes.
Wie seht ihr euch eine eigene Rolle im Betrieb?
Die Rolle im Betrieb sehe ich so, beim Übergeben muss der eins merken, die 3M, mitarbeiten, mitzahlen, mehr, dann hat das super hin.
Wie seht ihr die kulinarischen Herausforderungen in der Zukunft?
Ja, es ist mein Part bei der Küche. Ja. ich glaube, es wird immer wichtiger, man merkt es auch. Es ist witzigerweise zum Beispiel bestimmt für Feierweisung, wenn man Veganer oder Vegetarier dabei und das habt ihr im Angebot. Und darum feiern wir bei euch. Wobei wir eigentlich merken, dass der Sonntag das klassische Panierte und der Schweinsbrunnen und der Zwiebelhausbrunnen eigentlich viel gegessen wird und unter der Woche viel fleischlos gegessen wird. Gerade die Geschäftsreisenden, die was sagen, die Wiener Zuschau essen oder wie was anderes essen, dass eigentlich unter der Woche irrsinnig viel fleischlos gegessen wird. Und wir versperren uns den Trend nicht. Wir haben eine vegane Brillehausen, wir haben vegane Fleischschnitten, wir haben ein Rotkreuzsteak, wir haben ein Graubrau, wir haben halt einfach versucht, dass man es halt auch nicht, also ich bin kein Fan von den Ersatzprodukten, bei den Fleischschnitten geht es halt nicht so anders, aber ich brauche kein Sojalaberl und keinen Seitan, sondern ich finde es gut, wenn man Gemüse isst und solche Sachen, das sieht man bei der veganen Brille aus und dass der Trend ist berechtigt, er kommt, er wird kommen, es wird immer mehr und wie gesagt, es wird nicht sein, dass ich das Fleisch ersetze, sondern dass ich etwas anderes isst, dass ich Gemüse isst und andere Sachen und dem versperren wir uns eigentlich gar nicht und das hat sich eigentlich schon viel bewährt und das ist eigentlich, finde ich, voll wichtig.
Ja, und was auch ein Punkt ist, ist, wir haben auch die Regionalität großgeschrieben. Nicht? Also das merkt man auch. Dass wir haben es in der Speisekarte aufgelistet, wo die Produkte herkommen. Und das merkt man auch irgendwie, dass die Leute sich... Es hat schon ein bisschen nachgelassen im Corona. Nach Corona war es ganz arg, wo die Regionalität war da übergroß. Jetzt hat es sich einfach normalisiert und eingependelt. Also das ist auch so ein Faktor, der da Herausforderung bleibt, die Sachen. Ihr regional.
Wir sind ja sehr lieferantentreu, also wir rennen da jetzt nicht den Preis hoch. Das ist, mir ist wichtig, dass die Ware passt, dass er mir kurzfristig liefert. Das ist in unserer Branche irgendwie, bevor ich billig irgendwo ein Fleisch bestelle, habe ich mein Fleisch abgehört, dann kann ich da am Sonntag um 8 Uhr auf die Nacht anrufen und sagen, du, es war einfach zu viel, ich brauche noch was. Und der bringt mir das auch in einer ordentlichen Qualität, in einer ordentlichen Form, wo ich sage, das passt und auf das kann ich mich verlassen. Und da kümmert sich immer um uns und nicht irgendwo über so gekauft zum 3 Euro billiger im Großmarkt mit irgendwas, dem interessiert das nicht, dass mir am Samstag das Fleisch ausgeht. Das ist dem richtig wurscht. Und bei den anderen weiß ich, dass auch die Ware passt, dass das funktioniert und dass das regionale Schweinrollen sind, was da geschlachtet werden oder auch immer aus unserer eigenen Landwirtschaft. Und das finde ich voll super. Also das taugt mir. Und da hast du dann auch immer, ich finde das auch ganz wichtig, wenn man regional kauft, hat man regional Geschäft. Wenn ich was umbaue, dann habe ich die Firmen da und dann weiß ich genau, für die habe ich meistens in dem Jahr dann Weihnachtsfeiern oder dann habe ich eben auf einmal Lieferanten mehr Feier, weil wir rennen einfach immer den günstigsten Preis und den billigsten Produkt hinterher.
Also wir haben uns jetzt in Form von der Marielle die nächste Generation dazu geholt. Was erwartet uns in der Zukunft und wie können wir uns das in Zukunft vorstellen?
Also wir haben jetzt eben die Zimmer auch schon hergekriegt, die haben wir einen Soft-Lounge gemacht, also die haben wir ganz kosten überwachend renoviert. Also da haben wir nicht das große investiert, also wir haben schon viel investiert, aber wir haben sie nicht weit rausgelernt, weil wir gesagt haben, wir wollen zumachen, dass wir nur fertig zahlen können und dann nicht die nächste Generation da die Schulden übernehmen muss und nur nachzahlen, weil eben für uns ein bisschen offen ist und offen sein wird für unsere Tochter, wie sie weiter tut. Und dann wollte man eben nicht, dass man sagt, okay, die kriegt jetzt einen Kopfschulden und muss eigentlich fertig zahlen, bevor sie sich selber was überlegen kann, was will. Jetzt haben wir gesagt, wir machen eine Renovierung, was finanzierbar ist, was wir eben in 20 Jahren, bis wir in Pension gehen, anzahlen können. Und dann kann man weiter schauen, okay, man macht wieder was, man investiert mehr oder man lässt es gehen, weil das jetzt ein bisschen offen ist. Ich bin jetzt eigentlich für mich auf dem Zenit, wo ich sage, ich möchte einfach etablierter Betrieb bleiben, dass das so weitergeht und halt auch ein bisschen am Zahn der Zeit. Aber die großen Investitionen sind für mich eigentlich durch. Also ich bin jetzt nicht mehr am Arbeiten und am Optimieren.
Optimieren ist immer ein Thema, ja. Das sind nicht die nächsten. Die finanzielle Unabhängigkeit sollte wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen.
Genau.
Und was natürlich ein Zukunftsthema sein wird, ist, wie schaffen wir es, dass wir Personal rekrutieren und das Ganze am Laufen halten. Das ist sicher schon
eine ja, große Herausforderung. Also für uns ist sicher, also jetzt ist eigentlich die Phase, wie du sagst, dass das finanziell wieder attraktiver wird, das Ganze, dass was mehr überbleibt, dass man das ganze System optimiert, die ganze KI-Sache implementiert, solche Sachen, dass man Abläufe, dass irgendwann einmal der Moment kommt, wo man vielleicht sagt, wir müssen nicht mehr jeder volle Tage im operativen Geschäft, sondern man sagt, okay, es kommt vielleicht irgendwann auf eine Ebene, wo man sagt, okay, der Betrieb rennt auch ein bisschen von selber, weil momentan sind wir eigentlich leider, was nicht so unbedingt optimal ist, voll eingespannt im Tagesgeschäft. Also wir haben jeder einen Posten, was wir voll erfüllen müssen und da bleibt eigentlich für sich der Administrative und da ist ein bisschen wenig Zeit. Also das sind die nächsten Ziele, dass man das ein bisschen verbessert in unserer Generation. Und dass man einen gesunden Betrieb an die nächste Generation übernimmt, sofern die halt dann wollen.
Mariella, wie siehst du dich jetzt gerade im Betrieb?
Also ich muss sagen, ich finde, es hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, weil ich muss immer an das denken, wie ich früher einfach nur anwaschen dürfen habe. Und eigentlich, wenn mich wer gefragt hat, habe ich keine Ahnung gehabt, was da passiert, weil es mir halt eigentlich auch relativ egal war. Und jetzt dadurch, dass ich aber eben in die Tourismusschule in St. Pölten gehe und mehr Ahnung davon habe, was da daheim passiert und warum und wieso. Und habe ich das Gefühl, dass mit meiner Mama, also dass ich jetzt generell mehr Einsicht auf den Betrieb selber habe, also dass die Mama sagt, schau, das ist so und so und dass ich halt jetzt auch verstehe, über was sie redet. Und ich muss sagen, es ist ja immer mehr, dass ich eingespannt werde im Betrieb, glaube ich. Weil früher habe ich halt einfach Essen tragen dürfen und, wie gesagt, anwaschen oder so. Aber jetzt, glaube ich, beherrsche ich schon fast jede Station, die was so gibt. Also so gut als möglich. Und was ich aber auch glaube, was praktisch ist für die Mama, dass sie einfach sagen kann, hey, jetzt brauche ich dich da, aber in 5 Minuten musst du was anderes machen. Ja, und das ist aber, glaube ich, auch für mich gut, dass ich einfach einen tieferen Einblick habe und dass ich weiß, was da passiert und wie was funktioniert, dass ich halt auch trotzdem, ich fühle mich immer so wie die Mini-Version von der Mama, die dann einfach auch bei den Mitarbeitern mal drüber schaut, okay, machen, würde ich das auch so rausgeben, weil das halt trotzdem für mich irgendwie verantwortlich, wenn da Essen rausgeht, dass ich sage, okay, passt das wirklich, will ich, dass die Leute wissen, das kommt von uns. Ja, deswegen würde ich sagen, dass sich das in den letzten Jahren schon sehr stark verändert hat, oder?
Ja. Man merkt das Alter und die Ausbildung merkt man auch, dass du einfach die Sachen anders hinterfragst, was du jetzt anders verstehst, dass du einfach eben Buchhaltung hast und Betriebswirtschaft und auch Kochen und Service und so, dass du einfach die Sachen ganz anders siehst als vorher. Und die auch mehr interessieren und auch fragst, warum ist das so oder warum machen wir das nicht so? Und wo man dann selber aufdenkt, ja, eigentlich eh. Das sieht man dann selber, ist man schon ein bisschen betriebsblind, dann oft nicht schlecht ist, überhaupt, wenn es ein Praktikum auswärts ist. Und oft ist es auch gut, wenn man auswärts ist, dass man sieht, wie schön das daheim ist.
Welche Visionen hast du in der Zukunft? Was strebst du so an?
Normalerweise sage ich immer, wenn mich wer fragt, wenn ich das Wirtshaus weitermache, dann mache ich es ganz anders. In dem bin ich jetzt gerade so drinnen, dass ich sage, okay, ich würde es machen, aber ganz anders. Aber ich glaube, das wird jedes Wirtshauskind sagen, einfach weil man halt sieht, wie viel das man eingespannt ist, über das haben wir vorher geredet, und dass das halt immer oft denke, ob das ein Leben ist, was ich in Zukunft führen will, dass ich halt wirklich einfach immer da sein muss und immer einfach immer 100 Sachen zu machen sind. Und da glaube ich, das würde ich auf jeden Fall optimieren und anders machen. Aber andererseits ist es auch voll schwierig, weil ich will gar nicht zu viel sagen. Ich habe Respekt davor, zu sagen, dass ich sage, okay, ich mach's und ich übernehm's. Weil ich habe das schon gemerkt, ich glaube, ich habe das zweimal in meinem Leben laut ausgesprochen, okay, ich mach's. Und seit die Gäste wissen das noch immer und sagen immer, du machst das eh, du hast immer gesagt, du machst das. Und den Druck will man eigentlich selber gar nicht, also den will man selber gar nicht zufügen, den Druck, dass ich immer für jeden anhören muss, du machst das, weil dann muss ich es wirklich machen. Und deswegen will man das eigentlich gerade, will ich das noch gar nicht so fixieren für mich selber und einfach schauen, wie sich das entwickelt, weil ich sehe, wie schwierig das gerade ist, dass es immer schwieriger wird. Und deswegen will ich das eigentlich gar nicht so genau. Also ich lasse mir da die Türen nur ein bisschen offen, weil ich sage immer, ich will auf jeden Fall nach der Schule, wenn ich die Matura habe, weg. Ich will voll gern mindestens ein Jahr ins Ausland und einfach eine Weltreise machen und einfach alles sehen, weil ich weiß, nachher habe ich nie wieder die Zeit. Und dann würde ich schauen, ob ich eventuell was studieren würde. Und da würde ich auch eher im Bereich Marketing gehen oder ja, eher was Administratives, sagt man das so. eher sowas in die Richtung, dass ich halt dann eher mich in einer Position sehe, wo ich sage, okay, ich mache das, ich bin das Büro im Haus, also ich mache das und stelle mir dafür einen Küchenchef und eine Serviceleitung an und sage, macht ihr das, aber deswegen mache ich auch die Schule, dass ich trotzdem weiß, was die machen und trotzdem sage, okay, das, was ihr macht, ist aber nicht richtig oder schmettert es mich jetzt nicht an oder dass mich die für dumm verkaufen können, sage ich jetzt mal. Und ich sitze da oben im Büro und jeder denkt sich, haha, die hat keine Ahnung, was wir machen, sondern lasst es halt trotzdem, dass ich da trotzdem die Hand drüber habe, sozusagen. Ja.
Darf ich noch was sagen?
Ja, sag.
Mir als Mutter war das, also ich bin so aufgewachsen, wie die Marella jetzt erwähnt hat, es ist immer so, du machst das eh und du wirst Wirtin und du tust, meine Schwester ist total ein anderer Charaktertyp, da war das nie. Und ich bin da schon sehr eingepresst worden und das hat mich als Kind oder als Jugendlicher irrsinnig lang geärgert. Und man hat dann immer wieder Phasen im Leben, wo man sich denkt, was, ich mache ganz was anderes oder dann haben wir gedacht, was will ich eigentlich machen. Und, aber ich habe immer noch das will für meine Kinder überhaupt nicht. Also das habe ich auch immer betont, die müssen machen, was wollen und was, die, was einer liegt. Und darum haben wir eben auch gesagt, wir wollen das so, dass das der Betrieb, wenn sie nicht wollen, dann hören wir auf oder machen was anderes, dass man sagt, okay, dann machen wir einen kleinen Betrieb weiter, wenn wir dann noch in Pension sind. Aber mir war das immer wichtig, dass das nicht so ist. Ich habe immer das ein bisschen gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Zug, wo alle hinten anschieben und ich stehe in der Lok vorne und eigentlich kenne ich mich überhaupt nicht aus und alle schieben von hinten an. Und das Gefühl wollte ich für meine Kinder nicht. Also, dass die eigentlich selber entscheiden können, okay, ich nehme den Betrieb oder hey, ich mache was anderes.
Ja, genau, das finde ich aber gut und das sage ich auch immer, weil alle sagt Mama gar nicht, du musst das machen. Sage ich immer, meine Mama hat noch nie zu mir gesagt, ich muss das machen. Und das ist, glaube ich, für einen persönlich echt wichtig, dass man weiß, okay, ich finde das beste Beispiel sind Mama und Magoli. Magoli ist Psychologin, die ist einfach komplett andere Richtung. Und so, dass ich nicht diesen Druck habe, okay, ich muss das machen und dass ich mich auf das versteife, weil, sondern dass ich trotzdem, dass meine Mama immer sagt, mach was du willst. Und auch, sie sagt auch immer, ich muss aussehen. Und das finde ich auch gut, dass ich mir nicht denke, okay, ich mache die Matura und dann arbeite ich einfach mein Leben lang daheim. Ich glaube, das war der pure Horror für mich selber. Und das finde ich auch wichtig, dass man einfach alle Türen offen stängern und ich eben diesen Druck nicht habe, sondern wirklich aus einer freien Entscheidung sagen kann, okay, mir taugt das, ich mache das gern und ich mache das und nicht, ich mache es, weil ich es machen muss.
Was würdet ihr jetzt sagen, macht das Arbeiten bei euch besonders?
Ja, dann fange ich an. Also ich finde, es ist ein Familienbetrieb, also man hat ein bisschen einen Familienanschluss. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mir eigentlich sorge um meine Mitarbeiter. Irgendwie sind sie ein bisschen wie meine Kinder. Manche verhalten sich ja so.
Vielleicht sorgst du derzeit, weil es zu viel.
Ja, das ist auch ein bisschen ein Manko von mir, dass ich ein bisschen viel Sorge trage. Ich finde, dass wir eigentlich, wir zahlen sicher nicht so viel wie manche andere, aber wir sind fair, es wird, wenn der einer geht, wir dann mit der Hand bei Handabdruck einstempeln und ausstempeln und es wird jede Minute zahlt, was er arbeitet und jede Überstunde. Wir haben die Lohnverrechnung extra nach Wien ausgelagert zum HGC in einem Unternehmen, was 70.000 oder 170.000 Gastronomielohntitel macht, also die wissen, von was sie reden. der rückt mir auch, wenn was nicht passt. Und da ist das eigentlich, also habe ich das Gefühl, das passt. Nachdem, dass wir beim Steuerberater vorher dann ein paar Sachen, der die Firma aufdeckt hat, was nicht so funktioniert haben. Und das war mir schon wichtig, dass die Leute eben fair bezahlt werden und für das, was arbeiten und jede Überstunde bezahlt wird. Ich bemühe mich auch beim Urlaub. Wir haben heute halt einen Betriebsurlaub. Da schauen eh die meisten, dass sie sich richten. Wir haben jetzt 6 Wochenenden im Jahr zu, wo es Samstag, Sonntag frei haben, dass das auch fix ist, weil es unter dem Jahr schwer zu machen ist. Wir haben die Weihnachtsfeiertage zu, was vielen wichtig sind. Wir haben umgestellt, dass wir Silvester zu haben und dafür am 1. in einem Branch haben, dass für eben, weil das in einem Silvester so wichtig war. Und ich schaue eben auch, dass es Klima so passt, dass sie zu mir kommen können, wenn sie was haben, dass sie sich fragen trauen, dass sie sich einbringen dürfen, wenn eine Idee hat, dann heißt es nicht sofort, das ist alles dumm, sondern ja, hey, okay, können wir schon anschauen, oder probieren wir das Gericht oder probieren wir das mal anders und so. Ja, wir haben jetzt auch eben viele Praktikanten immer, dass sie die eben auch das Gefühl haben, sie gehören dazu. Wobei ich merke, bei der jungen Generation ist es immer schwieriger, die wollen gar nicht so dazugehören. Aber wenn sie nach der Arbeit zusammensitzen und was trinken, das wollen die oft gar nicht so, dass sie da so dazugehören, so das ist Arbeit, Arbeit und dann gehe ich heim. Aber ich, wie gesagt, ich sorge mich schon auch, weil ich finde, man merkt es zum Beispiel, die eine hat einen Autounfall gehabt, die hat Eltern nicht erwischt, die hat dann uns angerufen und dann ist er von uns hingefahren und hat ihr geholfen, einen Unfallbericht ausfüllen und das alles. Also der, oder ja, wenn sie dann einfach ganz in einer Schlechtigkeit, dass sie sich anrufen und trauen und sagen, hey, was soll ich jetzt tun? Oder wenn sie es da dazu und sagst, hey, probier das. Oder ich habe das da und ich habe alle möglichen Sachen da, wenn einer was ausgeht, was sie nicht mit haben und so, dass man sich da darum kümmert. Ja, da finde ich, sind wir schon sehr bemüht. Wir haben jetzt ja seit den ersten Mitarbeitern, die was eine Personalwohnung brauchen, jetzt haben wir extra nicht angemietet und eingerichtet, dass das funktioniert. Dass wir eben nicht sagen, okay, wir finden kein Personal, dann haben wir sich halt neu orientieren müssen und dann so aus dem Ausland nehmen, was man halt dann auch unterbringen muss und verpflegen, dass das passt. Weil es uns einfach ja, auf österreichischer Seite schon schwierig ist, dass man die Leute kriegt. Oder zuverlässige Leute.
Wir versuchen auch irgendwie Ordnung im Chaos zu halten. Das heißt, es gibt über einen Dienstplan, dass man weiß, wann muss man anfangen. Wie lange ist im Service? Ja, schwierigeres Thema. Und ja, so, dass wir da auch ein bisschen organisiert sind in die Richtung.
Ja, genau. Ich schaue in der Küche zum Beispiel, ist der Dienst von Schau, dass ich Donnerstag, spätestens Freitag in die nächste Woche steht. Weil ich denke oft, ich habe dann oft Bewerbungen von Mitarbeitern, die können mir am Sonntag auf die Nacht erst sagen, wenn sie nächste Woche Zeit haben. Da waren sogar schon dabei, die haben gesagt, sie wissen am Vortag nicht, wann sie am nächsten Tag kommen müssen. Und das sind schon Sachen, wo ich denke, das geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, die Leute brauchen ein bisschen Planungssicherheit und da sind wir schon sehr bemüht, dass das ein bisschen voraus wissen und dass wir versuchen, aber nicht einer sagt, eben erst kommen in den Dorf, Geburtstag, die sagen das dann auch und dann können wir mal aushelfen, dass man wirklich schaut, dass die frei haben. Wir haben schon mal mit einer C-Mannschaft gearbeitet, die einfach so viel das Gleiche was gehabt haben, weil wir wirklich geschaut haben, dass die alle zu einer Hochzeiten und Taufen gehen können, weil mir das selber halt auch im Herz wehtut, wenn ich weiß, ich da tauft wäre, zum Beispiel sogar die Schwester und dann da werde ich nicht hingehen, weil ich einfach sage, okay, du musst arbeiten gehen. Und da bemühen wir sich schon viel. Dass da, wenn ich merke, einer, hey, der geht es nicht so gut, dann sag, du weißt was, kommst du ein paar Stunden später oder du weißt, ich sag mal, eine Freundin hat Geburtstag, sie sagt es dann oben, dann sagst du, weißt du was, kommst du mal 2 Stunden später, kannst du ein bisschen länger schlafen, bist fit und schickst es auch heim, wenn du merkst, es geht ja nicht so gut dafür, weil der, wenn eine wirklich so ein bisschen krank ist, die bleibt nicht einfach daheim wegen 3 Husten, sondern die kommt und dann sagst du, ich durfte die. Wir schauen, dass das Mittagsgeschäft um ist, dann packst du zusammen und gehst heim, dass du dich erholst. Und du kannst dich verlassen auf die Leute, die kommen halt auch. Und die bemühen sich auch, wenn du dich auch um sie bemühst. Und das versuchen wir schon.
Ja, ja, dann sage ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dass wir im Zuge für unser Projekt in der Schule diesen Podcast drehen haben dürfen mit euch. Und ihr uns da so ehrliche Antworten gegeben habt. Und euch die Zeit für uns genommen habt. Ja, danke.
Ja, gern.
Bitte gern.
Wir hoffen, Sie haben einen tiefen Einblick in die Geschichte und die Leidenschaft hinter dem Perbersdorfer Heurigen und Hotel gewonnen. Bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal.